온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 463. Kurz vor dem Sommerloch präsentieren wir euch ein randvolles Onda-Info, sodass wir euch mit einigen Beiträgen sogar auf in zwei Wochen vertrösten müssen. Oder ihr stöbert schon mal auf unserer Webseite www.npla.de. Zu Besuch nach Berlin kommt die guatemaltekische Hip-Hopperin Rebecca Lane. Dort wird sie am 4. Juli ein Konzert geben. Dazu interviewte sie Matraconda. Am 28. Juni war der 10. Jahrestag nach dem Putsch 2009 in Honduras. Anlässlich dessen hat Onda Menschen aus der Opposition und sozialen Bewegungen gefragt, wie sie die Situation 10 Jahre später erleben. Last but not least, auf den massiven Druck der USA in den letzten Wochen reagierte die Regierung Andrés Manuel López Obrador mit einer 180-Grad-Wende in der Migrationspolitik. Darüber sprach Radio Bern mit Philipp Gerber, Mitarbeiter unserer Partnerorganisation Educa im südmexikanischen Oaxaca. Vorab noch eine Nota zur aktuellen Situation in Honduras. Eine spannende halbe Stunde wünscht wie immer das Onda-Info-Team.
Onda Info, Nachrichten.
Honduras. Ende Juni jährte sich in Honduras zum 10. Mal der Staatsstreich gegen den linksliberalen Präsidenten Manuel Zelaya. Der Putsch läutete den neoliberalen Rollback in Lateinamerika und eine neue Ära der Einmischungspolitik durch die USA ein. Begleitet war der Jahrestag von zahlreichen Protesten. Seit Monaten gehen die Beschäftigten des Gesundheitswesens und des Bildungssystems auf die Straße. Sie protestieren gegen die geplante Privatisierung beider Sektoren. Den Protesten schlossen sich neben SchülerInnen und Studierenden weite Bevölkerungsschichten an. Mittlerweile fordern sie den Rücktritt von Präsident Juan Orlando Hernández und seiner als korrupt geltenden Regierung. Kurz vor dem Jahrestag des Putsches kam es zu massiven Angriffen der Polizei auf Studierende der Nationalen Autonomen Universität von Honduras. Die StudentInnen blockierten eine Straße gegenüber dem Universitätscampus und forderten den Rücktritt von Präsident Orlando Hernández. Die einrückende Polizei beschoss die Protestierenden mit Tränengas, worauf diese sich mit Steinen wehrten. Das nahm die ebenfalls angerückte Militärpolizei für öffentliche Ordnung zum Anlass, den Campus zu stürmen und auf die Studierenden scharf zu schießen. Die Militärpolizei für öffentliche Ordnung wurde vom Präsident Orlando Hernández gegründet. Angeblich soll sie gegen kriminelle Banden und das organisierte Verbrechen eingesetzt werden. Eine Woche vor dem Putschjubiläum kündigte Orlando Hernández jedoch an, die Militärpolizisten auf die Straße zu schicken, um die Proteste zu beenden. Das führte zu einem weiteren Anstieg der Opferzahlen. Bisher sind bei den seit April anhaltenden Protesten Dutzende Personen ums Leben gekommen, Hunderte wurden zum Teil schwer verletzt.
Die Sängerin, Dichterin, Rapperin und Feministin Rebecca Lane ist auch im deutschsprachigen Raum keine Unbekannte. Jetzt ist Rebecca Lane zurück in Europa. Diesmal präsentiert sie ihre neue Platte Somos Guerreras, was so viel heißt wie Wir sind Kämpferinnen. Gemeinsam mit Rapperin Nakuri aus Costa Rica und Audrey Funk aus Mexiko wird sie am 4. Juli in Berlin spielen. Matraconda sprach mit der aus Guatemala stammenden Rebecca Lane am Telefon. Hier erzählte sie auch, wie wichtig ihr der Unterschied ist zwischen Zentral- und Südamerika und warum beides in Europa immer als eins gesehen wird, nämlich als Südamerika.
Hip-Hop und Feminismus lo que nos ha unido y definitivamente nuestra región también, ¿verdad? Nosotras
Hip-Hop und Feminismus ist das, was uns zusammenbringt. Wir positionieren uns explizit von Zentralamerika aus, weil Zentralamerika sehr oft vergessen wird. Wenn in Europa, insbesondere in Deutschland, in der Schweiz und Österreich, von Lateinamerika gesprochen wird, wird automatisch an Südamerika gedacht und nicht an diese Region, die historisch, aber auch geografisch große Besonderheiten hat. Die Realität ist einfach anders. Bis vor wenigen Jahren gab es erklärte Kriege und bis heute sind die sozialen Konflikte so groß, dass wir bis heute wie im Krieg leben. Und auch speziell gegen uns, Frauen, die diese Art von Musik machen, wird der Krieg erklärt. Für uns ist die Musik eine Erklärung für das Leben in einem Ambiente vieler Morde.
Es ist Rebecca Lanes Ziel, dem europäischen Publikum ein anderes Konzept des Feminismus zu zeigen. Ein Konzept eines gemeinschaftlichen Feminismus, der anders ist als der hier in Europa gelebte Feminismus.
Wir sprechen von einem gemeinschaftlichen Feminismus, der aus unserer Region kommt. Wir sprechen davon, unseren Körper als Territorium zu verteidigen, weil er uns enteignet wird. Es werden unsere Körper enteignet, so wie auch die Erde enteignet und ausgebeutet wird. Wir sprechen aus einer antirassistischen und antikolonialen Perspektive und wir wollen Räume schaffen, in denen sich alle sicher fühlen und die zu unseren Konzerten kommen. Gerade auch Transpersonen, die sich nicht in der Zweigeschlechtigkeit Mann oder Frau verordnen. Ich habe den Eindruck, dass im europäischen Feminismus unsere Schwestern und Brüder, die in der Sexarbeit tätig sind und auch Transpersonen, unsichtbar gemacht werden. Es sind sehr weiße Räume, in denen unsere migrantischen Companieras keinen Raum finden.
Era la quinceava primavera, cuando por vez primera encontré en la calle una popular escuela, herramienta para canalizar, construir comunidad, evadir la violencia que se normaliza, me cambia el nombre, pintando graffiti, lanzando mensajes con la palabra escrita, escuchando rap por la city, lo que no dicen los políticos.
Wenn wir über gemeinschaftlichen Feminismus sprechen, was möchtest du dem Publikum hier vermitteln?
También un poco por ahí incomodar y decir, bueno, ¿cómo es que puedes consumir mi música?
Ich möchte ungemütlich sein und sagen, du hörst mir zu und meiner Musik. Das gibt mir ein Privileg. Aber einer Migrantin, die vielleicht Hausarbeiterin ist oder Kinder betreut, hört ihr nicht zu. Das ist mir sehr wichtig, das zu sagen, weil unsere Präsenz mehr ist als nur eine Show. Unsere Konzerte dienen auch dazu, die gemeinsamen Energien zu bündeln. Manche kommen zum Konzert, um ihre Wurzeln zu finden, an einem Ort, an dem sie bisher nicht willkommen waren.
Rebecca Lane beginnt ihre Tournee am 4. Juli in Berlin. Mehr Informationen findet ihr unter www.rebeccalane.com.
No te vayas a asustar las razones por las que dimos un golpe acá.
No fue por democracia y menos por la paz, fue para salvar los privilegios para mandar.
¡Viva Honduras!
Tuvimos que usar, sí, los toletes y el fusil.
10 Jahre ist es her, dass Honduras von einem zivil-militärischen Putsch erschüttert wurde. Der damalige Präsident Manuel Zelaya, genannt Mel, wurde mit Unterstützung der USA außer Landes gebracht und vom Parlament abgesetzt. Es formierte sich eine breite Widerstandsbewegung. Die Putschisten antworteten mit massiver Repression, die auch Todesopfer forderte. Obwohl seit dem Jahr 2009 mehrfach Wahlen abgehalten wurden, kann bis heute von einer Rückkehr zu Demokratie und Menschenrechten kaum die Rede sein. Cesario Padilla war zum Zeitpunkt des Putsches noch Schüler, engagierte sich später in der Studierendenbewegung und wurde stark kriminalisiert.
Es ist increíble, cómo pasan 10 años y lo único que se te viene a la mente es la palabra impunidad. Impunidad en los asesinatos políticos de Isiobed, del profesor Roger Abraham Vallejo, Pedro MacDiel, que lo asesinaron a puñaladas, de Walter Troches.
Es ist unglaublich. Nach den letzten 10 Jahren ist das einzige Wort, das mir in den Sinn kommt, Straflosigkeit. Straflosigkeit der politischen Morde von Osis Obed, Roger Vallejos, Pedro MacDiel, Walter Troches. Letzterer war ein Journalist, der beständig gegen den Putsch mobilisierte und der Mitglied des Komitees der sexuellen Diversität war. Heute, 10 Jahre später, gibt es keine staatliche Antwort auf die Straflosigkeit in diesen Fällen, weil der heutige Präsident ein wichtiger Akteur im Kongress bei der Durchführung des Putsches war. Juan Orlando Hernández war zu dieser Zeit Fraktionschef der Nationalen Partei und war am gefälschten Rücktritt Mel Zelayas und der Ernennung Micheletis zum Präsidenten beteiligt.
El golpe de Estado. Juan Orlando Hernández era el jefe de bancada del Partido Nacional en ese momento y que dio esa estocada con una renuncia falsa de Zelaya e imponer a Roberto Micheletti en la presidencia.
Vor 10 Jahren wurde nicht nur die Macht der herrschenden Eliten zementiert. Die honduranische Gesellschaft erlebt seither Verschlechterungen in allen Bereichen, wie der Abgeordnete der Oppositionspartei Libre, Harry Dixon, erklärt.
Creo que si hace 10 años hubiera habido una máquina del tiempo y algunas personas que apoyaron ingenuamente a los golpistas pudieran viajar a esta fecha.
Wenn eine Zeitreise möglich wäre und einige Personen, die vor 10 Jahren den Putsch unterstützt haben, in den Juni 2009 zurückreisen könnten, würden sie diesen Fehler nicht wiederholen. 10 Jahre nach dem Putsch ist die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation instabiler, als sich die meisten je hätten vorstellen können. 2009 hatten wir eine Auslandsverschuldung von 3,2 Milliarden Dollar. Heute sind wir bei mehr als 15 Milliarden Dollar. Damals lag die Armutsquote bei 40%, heute liegt sie über 70%. Und mehr als die Hälfte davon leben in extremer Armut.
Katastrophal ist die Situation für Kinder und Jugendliche, für Frauen und für Mitglieder der LGBTI-Community. Die Mordrate an Kindern ist eine der höchsten der Welt. Alle 18 Stunden stirbt eine Frau eines gewaltsamen Todes. Ganz besonders von Hassverbrechen betroffen sind Lesben, Schwule und Transgender. Die Transaktivistin Shirley Mendoza musste Honduras verlassen, weil sie massiv bedroht wurde.
Hemos podido ver.
Wir konnten beobachten, wie die Morde aus Hass zugenommen haben, sowohl aufgrund der Gender-Identität als auch aufgrund der sexuellen Orientierung. Rund 300 Menschen wurden seit dem Tag des Putsches ermordet. Für mich als Menschenrechtsverteidigerin und Transaktivistin ist das ein Rückschritt. Der Staat garantiert unsere fundamentalen Rechte nicht.
Wie Shirley Mendoza mussten viele in diesen letzten 10 Jahren das Land verlassen, um zu überleben. Politische AktivistInnen, Oppositionelle, kritische JournalistInnen. Viele haben es auch mit ihrem Leben bezahlt für die Menschenrechte und für die Meinungsfreiheit, für eine demokratische und soziale Gesellschaft einzutreten. Viele Menschen sind gegangen, weil sie schlichtweg keine Überlebensperspektive für sich und ihre Familie mehr gesehen haben. Sie haben sich seit Oktober 2018 in mehreren Karawanen zu Tausenden auf den Weg in den Norden gemacht.
La situación
Die Menschenrechtsverletzungen, die Straflosigkeit sowie das organisierte Verbrechen zwingen die honduranischen Familien, das Wenige, das sie haben, zurückzulassen und zu einem Ziel aufzubrechen, von dem sie nicht wissen, ob es sicher ist.
Ein Thema, das sich dabei wiederholt, ist das der Straflosigkeit. Die weltbekannt gewordene Menschenrechtsverteidigerin, Verteidigerin indigener Rechte, Umweltschützerin und Feministin Berta Cáceres wurde am 2. März 2016 ermordet. Gegen ihre Mörder liegt noch immer kein rechtsgültiges schriftliches Urteil inklusive Strafmaß vor. Die Auftraggeber des Mordes wurden bis heute nicht angeklagt. Berta Zúñiga, Tochter von Berta Cáceres, sieht auch hier eine Kontinuität des Putsches.
Bei uns steht der Mord an meine Mutter in direktem Zusammenhang mit dem Staatsstreich. Dieser hat die Grundlage für den gewaltsamen und repressiven Machtmissbrauch geschaffen und die Todesschwadronen gestärkt, die aus dem Militär heraus operieren. Und diese begünstigen auch die Straflosigkeit gegenüber den Oligarchenfamilien, wie gegenüber der Familie Atala, Eigentümerin des Wasserkraftprojekts Agua Zarca, die eng verbunden ist mit den Interessen des Staates und staatlichen Funktionären.
Die nationale Partei habe nach und nach die Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt, ist der Politiker Harry Dickson überzeugt.
Después de que la comunidad internacional avalara aquellas elecciones en el marco de un golpe de Estado en el 2009.
Nachdem die internationale Gemeinschaft die Wahlen im Rahmen des Putsches 2009 anerkannt hat, haben die Nationalen ihre eigene Diktatur errichtet. Sie haben Richter am obersten Gerichtshof abgesetzt, sie haben Staatsanwälte eingesetzt, die nicht die fachlichen Voraussetzungen erfüllten. Sie haben zweimal den Wahlsieg geraubt und haben das Militär und Polizei angehalten, Protestierende zu ermorden.
Se han robado dos veces las elecciones y han sacado al ejército y a la policía a asesinar protestantes.
Und nicht nur das, es bestünden auch enge Verbindungen zwischen der nationalen Partei und dem Drogengeschäft.
En estos últimos 10 años se ha condenado a un hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
In den letzten 10 Jahren haben sie den Sohn des Ex-Präsidenten Porfirio Lobo Sosa verurteilt. Er sitzt in den USA im Gefängnis, wie der Bruder von Juan Orlando Hernández auch. Viele Mitglieder der Nationalen Partei sind im Drogenhandel verstrickt. Und der Drogenhandel hat die Möglichkeit nach dem Putsch genutzt und seine Wurzeln in die Regierung gestreckt.
Para introducir sus raíces dentro del gobierno.
Desde el rincón de la capital. Llegando a cada uno de sus corazones. Una nueva forma de hacer las cosas. Apoyar a otro es apoyarme a mí.
Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos.
Bereits 2015 kam es zu Massenprotesten gegen die Korruption im honduranischen Staatsapparat. Damals war bekannt geworden, dass PolitikerInnen das Sozialversicherungssystem über Scheinfirmen massiv ausgeplündert hatten. Die Gelder flossen zum Teil in die Kassen der Nationalen Partei. Dennoch gelang es Präsident Hernández, sich 2017 erneut als Präsidentschaftskandidat aufstellen zu lassen, obwohl eine Wiederkandidatur nicht verfassungskonform ist. Nach einer offenbar durch Betrug gewonnenen Wahl kam es erneut zu heftigen Straßenprotesten und einer blutigen Repression durch Polizei und Militär mit zahlreichen Todesopfern. Am 22. Januar 2018 wurde Ramón Fiallos bei Protesten gegen die erneute Amtsübernahme Hernández von einer Polizeikugel getroffen und erlag seiner Verletzung. Vor dem Putsch hätten sie ein gutes Leben geführt, meint seine Witwe Magda Díaz. Doch heute sei das anders.
Mi vida ahora es muy dolorosa, es muy triste.
Heute ist mein Leben voller Schmerz, weil diese Diktatur, die seit dem Putsch errichtet wurde, viele Familien in Trauer versetzt hat. Wir haben unsere Rechte auf der Straße verteidigt und sie haben uns unterdrückt und getötet mit dieser Diktatur und dem organisierten Verbrechen.
Con esta dictadura, con este crimen organizado que tiene.
Magda Diaz ist stolz, mit der breiten Bewegung für Würde und Gerechtigkeit, für die Rechte der Bevölkerung zu kämpfen, wie auch schon ihr Mann Ramon Fiallos.
Was mich heute, nachdem sie meinen Mann ermordet haben, motiviert, mir Mut, Würde und Wut verleiht, das Einzige, was mich gut fühlen lässt, ist, dass ich die Organisation der breiten Bewegung kennengelernt habe. Wir haben viele Wasserkraftwerke gestoppt und das motiviert mich, weiter zu kämpfen. Ich bin eine Frau vom Land und Revolutionärin, genauso wie mein Mann.
Carla Lara, Sängerin und politische Aktivistin, glaubt noch immer an die Kraft des Widerstands, meint aber, dass sich der Protest in den 10 Jahren seit dem Putsch verändert hat und auch noch weiter verändern muss.
Entonces creo que a 10 años esto no hay un también.
Nach 10 Jahren macht sich die ökonomische Krise bemerkbar. Das Fehlen einer strategischen politischen Vision. Auch Müdigkeit und angestaute Trauer. Wichtig finde ich, dass die Leute sich nicht demobilisiert haben und der Widerstand weiter existiert. Aber immer mehr Sektoren verstehen, dass wir strukturelle Veränderungen brauchen, dass ein Wechsel der Machthabenden nicht reicht. Und auf diesem Weg machen wir Fortschritte.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás. Van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar.
Auf den massiven Druck der USA in den letzten Wochen reagierte die Regierung Andrés Manuel López Obradors mit einer 180-Grad-Wende in ihrer Migrationspolitik. Zu Beginn der Amtszeit des als links geltenden mexikanischen Präsidenten, Anfang Dezember 2018, empfing das Land die MigrantInnen aus Mittelamerika mit offenen Armen. Zehntausende Visa wurden an sie ausgegeben und angeboten, sich in Mexiko niederzulassen. Doch schon bald kippte die Stimmung im Land und die Ausgabe der Visa wurde wieder eingestellt. Nachdem Donald Trump Anfang Juni in einem Tweet androhte, Strafzölle gegen Mexiko zu verhängen, wenn das Land keine effektiven Maßnahmen gegen den Migrantinnenstrom unternimmt, ging die Regierung noch einen Schritt weiter. Sie schickte die neu gegründete Nationalgarde an die Grenze zu Guatemala. Die Nationalgardisten sollen dafür sorgen, dass niemand mehr ohne gültige Papiere ins Land kommt, beziehungsweise in Richtung Norden weiterreist. Zeitgleich mit dem verschärften Vorgehen gegen die als illegal eingestuften MigrantInnen begann auch die Kriminalisierung von MenschenrechtsverteidigerInnen, die diese auf ihrem Weg in die USA unterstützen. Über Mexikos Migrationspolitik sprach Radio Bern mit Philipp Gerber. Philipp Gerber ist Mitarbeiter unserer Partnerorganisation EDUCA im südmexikanischen Oaxaca.
Sprechen wir kurz über die USA. Trump hat Mexiko mit massiven Zöllen gedroht. Jetzt wurde diese Zölle vorerst abgewendet. Zu welchem Preis denn bleiben die Beziehungen zwischen Mexiko und den USA im Moment noch gut?
Also der Preis dieser Verhandlung unter der eigentlich massiven Androhung dieser Strafzölle ist die Militarisierung der Südgrenze, der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko. Die USA hat offensichtlich genug Druck auf Mexiko machen können, dass Mexiko jetzt eigentlich die neue Zivilgarde, also die neue Polizeisicherheitseinheit, die jetzt geschaffen wird zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, dass die jetzt alle in den Süden gehen müssen und nicht die organisierte Kriminalität bekämpfen, sondern Migranten jagen müssen. Also das sind die ersten 6.000 Leute, die da jetzt ausgebildet werden, die aus der Militärpolizei und aus anderen Einheiten kommen, werden alle in die südlichen Bundesstaaten verlegt, mit dem Zweck, dass innerhalb dieser 45 Tage, bis die Resultate des Abkommens mit den USA evaluiert werden, dass da möglichst diese Resultate erreicht werden.
Mexiko spürt ja schon jetzt die harte Haltung der USA punkto Migration. Es sind sehr viele Menschen aus Zentralamerika in Mexiko selber gestrandet. Mit diesen militärischen Mitteln können Leute vielleicht davon abgehalten werden, in Richtung Norden zu fliehen, also von Guatemala, von Honduras, von El Salvador. Aber die Probleme, die dort herrschen, die werden damit ja nicht gelöst. Was sind denn diese Probleme, die die Leute in die Flucht, in den Norden treiben?
Genau, und das war eigentlich auch die Absicht der Regierung von Andrés Manuel López Obrador, die Ursachen anzugehen und da auch die USA mit einzubinden in die Bekämpfung der Ursachen der Zwangsmigration, also der Migration, die eben nicht freiwillig das Glück auf der Welt sucht, sondern die halt gehen muss, weil es zu Hause nicht mehr auszuhalten ist. Und jetzt geht es leider in diese Richtung der militärischen Bekämpfung der Migration. Zu den Ursachen zählen insbesondere, das hat auch der Außenminister Mexikos, Ebrard, gesagt und bestätigt. Erstens gibt es politische Krisen in diesen Ländern. Also es ist nicht nur eine ökonomisch schwierige Situation, sondern auch eine politische Katastrophe in Honduras. Honduras hat eine Regierung, die wurde unterstützt von der USA. Genau vor 10 Jahren war ja der Militärputsch Ende Juni 2009 gegen die linke Regierung in Honduras. Diese Leute aus dem Militärputsch haben sich an der Macht gehalten bis heute. Es gibt täglich Demonstrationen, es gibt Hunderte von Verhaftungen schon dieses Jahr. Also die Situation ist wirklich ganz, ganz, ganz schwierig in Honduras. Nicht nur wegen den Banden, sondern auch wegen der Regierung und der Repression im Land. Ähnlich sieht es aus in Guatemala, auch Nicaragua war sehr, sehr schwierig letztes Jahr, wie wir wissen. Zu diesen politischen Krisen kommt dann noch hinzu, dass die Leute immer größere ökonomische Probleme haben. Und das hat zu tun damit, dass die Dürre sich ausbreitet in Zentralamerika, dass die letzten Jahre eigentlich die Ernten meistens verdorrt sind und die Leute leben von der Landwirtschaft und haben einfach gemerkt, dass das nicht mehr geht an vielen Orten und machen sich auf den Weg in den Norden, weil ihre Lebensgrundlage nicht mehr vorhanden ist. Also Stichwort Klimawandel. Und dann kommt noch hinzu, dass diese Länder eigentlich vor allem Kaffeeländer sind. Also das Cash Crop, der einzige landwirtschaftliche Ertrag, der in Geld umgesetzt wird, neben der Subsistenzwirtschaft, ist der Kaffee. Und der Kaffeepreis ist in den letzten Monaten um die Hälfte gesunken. Also die Leute haben plötzlich einfach nur noch die Hälfte der Einnahmen aus ihrem Kaffeeanbau und das reicht nicht mehr für die Kosten des Kaffeeanbaus. Also es ist eine Kombination von Ursachen natürlich, es ist immer nicht nur eine Ursache. Aber diese Kombination führt dazu, dass immer mehr Leute sich auf den Weg in den Norden machen, um dort ihr Glück zu versuchen.
Diese unhaltbaren Zustände schreien förmlich nach Widerstand. Gibt es denn in Mexiko einen Widerstand gegen diese repressive, von den USA aufgedrückte Migrationspolitik?
Ja, ganz klar. Es gibt viel Diskussion im Moment zu dem Thema und es gibt auch viele Organisationen, die zum Thema Migration arbeiten und die Flüchtlinge begleiten. Insbesondere haben wir in diesen Tagen viel diskutiert zum Thema der zwei Aktivisten, die verhaftet wurden. Genau während den Verhandlungen mit den USA wurden Irineo Mojica und Cristobal Sanchez festgenommen mit dem Vorwurf, sie hätten Menschen geschmuggelt. Diese Verhaftung war natürlich nicht zufällig zu diesem Zeitpunkt. Das ging ganz klar darum, den USA ein Zeichen zu geben, dass sie jetzt da eine härtere Gangart einlegen. Nur waren die Vorwürfe so an den Haaren herbeigezogen. Also die beiden waren ganz klar nicht am Ort zu dem Zeitpunkt, als diese Vorwürfe von den Denunzierenden vor Gericht vorgetragen wurden. Und sie wurden jetzt letzte Nacht in einer langen ersten Verhandlungsrunde vom Haftrichter wieder freigelassen. Also es gibt keine Grundlage für diese Vorwürfe. Das heißt, wir haben hier schon eine Kriminalisierung der Verteidiger der Migranten, wie das auch in vielen anderen Ländern geschieht, die hier so langsam aber sicher zum Thema wird.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.